Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Ach, wie schön, dass ihr da seid vor den Radioempfangsgeräten und auch noch im Livestream. Guten Abend. Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier auf Fritz. Die nächsten 2 Stunden schauen wir also ins Internet. Darum geht's nämlich hier bei Trackback. Und wir werden uns mit einer studentischen Unternehmensberatung per App beschäftigen, mit 2 ganz tollen Veranstaltungen, die in der nächsten Woche stattfinden werden. Zum einen geht es um Netzkultur und zum anderen um elektronische Musikwelten. Und außerdem wollen wir nochmal schauen, was eigentlich die große Koalition, die sich hoffentlich bald formieren wird in Sachen Netzpolitik, eigentlich sich so alles vorgenommen hat. Das also die nächsten 2 Stunden hier bei Trackback. Bei Fritz Trackback gibt es aber auch jede Woche Netzmusik, also solche Musik, die ihr euch kostenlos aus dem Netz runterladen könnt und dann unter Umständen sogar weiterverbreiten dürft. Wie zum Beispiel von der Band The New Wives, und die gibt es gerade mal seit 10 Monaten, und schon haben sie mit der New Wives EP eine richtig gute Platte abgeliefert. Anfang 2013 sind die Jungs ins Studio gegangen und haben ihre ersten gemeinsamen Songs geschrieben, und die besten sind jetzt genau auf dieser EP eben zu hören, um also mal so einen kleinen Ausblick auf kommende Tracks zu geben. Ich kann euch jetzt schon mal den Download sehr ans Herz legen. Den Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und jetzt könnt ihr euch also erstmal selbst überzeugen von den New Wives mit ihrem Song Smooth Ruins.
Yeah, I miss the ways you knew me. I admit it does feel nice just to look into your eyes again. Well, time is spoken and time will come around. And I am broken, but in time will turn you out. So if
say I don't agree. Oh, you say I act so typical. I don't wanna be so typical. I swear I want nothing good for you. That must sound like such an awful lie. I promise I mean it. Maybe you'll see it.
Vom www ins RADIO.
Diese Woche kursierte ein Artikel des Vice Magazines über Selfies, also die Selbstporträts an Holocaust-Denkmälern, Gedenkstätten und Friedhöfen und so im Netz. Und es war ein ziemliches No-Go mit diesen Selfies, also an solchen historischen Städten oder schwierigen Städten, wie die Vice zumindest fand. Es gab auch im Netz viel Empörung über diese unsensiblen Fotos. Und daraufhin gab es dann einen Hashtag bei Twitter, Shelfies, wo Menschen also ihre Bücherregale, also als intellektuellen Gegenpol zu diesen dummen Selfies gepostet haben. Was die Bloggerin Antiprodukt darüber denkt und was sonst noch los im Netz war, das hört ihr jetzt in den Linktipps mit Wayne Schlegel.
Niemand muss gut finden, wenn auf dem Holocaust-Mahnmal herumgesprungen wird, schreibt Bloggerin Antiprodukt auf ihrem gleichnamigen Blog. Allerdings gibt sie auch zu bedenken, dass vielleicht ein solcher Ort für Jugendliche gar nicht anders als mit Humor zu ertragen ist. Die öffentliche Verurteilung mit Namen und Bildern der Jugendlichen findet sie hingegen anstandslos. Die Aktion Hashtag Shelfie zeigt für Antiprodukt, dass sich Menschen hier über Statussymbole profilieren wollen. Oder mit ihren Worten ausgedrückt, ein paar Regalmeter Bücher sagen genauso wenig über Intellekt aus wie ein Moleskine-Notizbuch. Sich gegenüber Teenagern und Nicht-Intellektuellen abgrenzen zu müssen, sagt dagegen eine ganze Menge aus. Google hat diese Woche einen Rechtsstreit mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband verloren. In dem Streit ging es um mehrere Vertragsklauseln in den Nutzungs- und Datenschutzbedingungen. Das Landgericht Berlin hat nun 25 Klauseln für unzulässig erklärt, weil sie ungenau formuliert sind und weil sie die Rechte der Nutzer zu stark einschränken. Google räumt sich beispielsweise das Recht ein, eigenmächtig Anwendungen direkt auf den Geräten von Nutzern zu entfernen. Ein runder Sieg in Sachen Datenschutz ist das Urteil trotzdem vorerst nicht, denn Google will in Berufung gehen. Endlich, die neue Spielekonsole von Microsoft ist draußen, die Xbox One. Das Ding soll dabei vielmehr eine ganze Entertainment-Maschine sein als eine reine Spielekonsole. Zwar bietet die Xbox viele tolle multimediale Features, so könnt ihr zum Beispiel neben dem Zocken per Skype telefonieren oder im Internet surfen. Das berichtet Fritz Gamechecker Dennis Kogel. Trotzdem gibt es auch viel Kritik an der Konsole, weil die integrierte Kamera und das integrierte Mikrofon ständig mitschneiden, was vor ihnen passiert. Und anständige Spiele gibt's bislang auch noch nicht. Na, wie viele von euren geschätzten 500 Facebook-Freunden kennt ihr eigentlich persönlich? Und die viel spannendere Frage, wärt ihr auch offline mit den Leuten befreundet, die ihr nur aus dem sozialen Netzwerk kennt? Der amerikanische YouTuber Greg Benson wagt den Versuch und überrascht 3 Facebook-Freunde im echten Leben, um sie dann mit Informationen, die er über sie von Facebook hat, zu konfrontieren. Das Ganze ist ziemlich unterhaltsam und eins sei gesagt, Facebook-Freunde sind nicht immer wahre Freunde. Wahrscheinlich habt ihr auch keine Ahnung, wann ihr eigentlich das letzte Mal offline wart. Computer, Tablet und Smartphone sind eure ständigen Begleiter. Vielleicht ist der 15. Dezember ein guter Tag, um es mal wieder ganz offline zu versuchen. Dazu ruft zumindest der Blogger Kevin Kaiberts auf seinem Blog auf. Die Sache mit dem Internet findet Kevin zwar ziemlich super, allerdings fühlt er sich auch ganz schön abhängig. Deswegen soll ein Offline-Day her. Und Kevin wünscht sich, dass noch mehr von euch mitmachen und am 16. Dezember über ihren Tag berichten. Samstagabend ist ein klassischer Partyabend und wer sich zu den ganz hippen Leuten in Berlin zählen will, der kommt am Techno-Club Berghain nicht vorbei. Oder ihr kommt einfach an der Schlange oder der Tür nicht vorbei. Das Berghain ist berüchtigt fürs endlose Anstehen und seine harten Türsteher. Jetzt soll eine App Abhilfe schaffen, berichtet das Magazin Debug auf seiner Website. Auf dem Hackathon des Tech-Blogs TechCrunch stellen Programmierer eine App vor, die euch das richtige Outfit zusammenstellt, das Wetter für den Abend vorhersagt und das Line-up des Abends präsentiert. Absurd.
Ja, also, wenn ihr vielleicht heute Nacht noch ins Berghain wollt, dann schaut doch mal schnell ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da findet ihr dann nämlich gesammelt nochmal alle Linktipps. Entweder ihr habt das vielleicht schon mal selber erlebt oder ihr kennt zumindest einen, der das alles schon durch hat, nach dem Studium noch ein Praktikum und noch eins und noch eins und noch eins und das Beste an dem Ganzen am besten auch noch unbezahlt. Dabei können ja eigentlich Studenten schon eine ganze Menge. Das findet zumindest auch der Startup-Berater Christoph Sollig und deshalb hat er Student Brains ins Leben gerufen. Das ist eine App, die das Wissen und die Expertise von Studenten an Unternehmen vermitteln soll und damit hat er sogar letzte Woche das Startup-Weekend in Berlin gewonnen und darüber reden wir jetzt. Hallo Christoph.
Hallo.
Kann man Student Brains so als Jobbörse für Studenten beschreiben oder ist es doch was anderes?
Man kann sicherlich so beschreiben, aber es ist eine etwas spezielle Jobbörse für Studenten, weil es gibt natürlich viele Internetportale schon, wo man als Student Jobs finden kann. Das sind dann aber teilweise Nebenjobs, teilweise sind es die allseits unbeliebten Praktika. Und wir wollen eben ein bisschen was anderes vermitteln. Wir sehen nämlich das Potenzial in Studenten, dass die unheimlich viele Sachen schon sehr gut können. Und wir sehen auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit für Unternehmen, dass sie eben junge und innovative Menschen in ihre Firma reinholen wollen. Und da wollen wir ein neues System quasi etablieren, wo der Student für eine ganz bestimmte Aufgabe in das Unternehmen reinkommt und eben nicht für 6 Monate da sitzt und dann Kaffee kocht, kopiert oder ähnliche Sachen macht, sondern er bearbeitet eine ganz spezifische Aufgabe und dient damit dem Unternehmen und kriegt dafür eine faire Bezahlung. Also, dass er wirklich für sein Wissen bezahlt wird und nicht für reine Anwesenheit oder wie bei Studentenjobs, dass ich in der Bar arbeite, was aber viele Studenten ja machen müssen, um sich die Miete zu verdienen.
Für welche Studenten und welche Unternehmen ist denn Student Brains gedacht oder vielleicht auch geeignet?
Also man muss jetzt natürlich ein bisschen dazu sagen, dass wir das wirklich vor ganz, ganz kurzer Zeit erst angefangen haben und als Startup ja zurzeit zumindest das so üblich ist, dass man das noch am Anfang gar nicht so genau wissen möchte und muss, sondern wir wollen im Prinzip erstmal rausfinden, für wen bieten wir denn da eine Dienstleistung. Das heißt, wir glauben an unsere Idee, wir glauben, dass da ein Potenzial ist. Wir haben das natürlich auch schon mit Unternehmen besprochen, wir haben auch schon von Studentenseite sehr gutes Feedback gekriegt. Wir schließen jetzt aber noch nicht aus, dass es in die eine oder andere Richtung geht. Was wir jetzt gerade machen wollen, ist, wir wollen mit Unternehmen sprechen, die eher kleiner oder mittelgroß, also die sogenannten Small and Medium Enterprises, SMEs, ansprechen. Und dann denen quasi die Studenten liefern, die sie wollen. Wir haben jetzt zum Beispiel schon Projekte gekriegt, wo es für Kunststudenten darum geht, dass die irgendwie Kunstkonzepte machen für kleine Firmen. Wir denken aber natürlich, dass es viel auch in die wirtschaftswissenschaftliche Ingenieurrichtung geht. Sprachen sind immer ein heißes Thema, weil kleine Firmen eben nicht Leute haben, die alle Sprachen können. Also dass es da dann auch Studenten gibt, die eine bestimmte Sprachfähigkeit haben. Aber im Prinzip ist das noch offen. Wir werden das in den nächsten Monaten hoffentlich rausfinden und hoffentlich natürlich in allen Bereichen ganz erfolgreich werden.
Bislang ist das Ganze ja eine Idee, die noch ganz am Anfang steht. Das heißt, diese App gibt es noch gar nicht, aber man kann sich trotzdem schon anmelden, wenn man mitmachen möchte. Das heißt, was passiert dann mit dieser Anmeldung und wann wird es eine App geben?
Genau, also wir haben das im Rahmen des Startup Weekend in Berlin eben entwickelt und da ging es eben darum, schnell mit möglichst vielen potenziellen Nutzern zu sprechen. Das heißt, wir haben dann einfach mal nur so eine Landingpage, nennt man das im Startup-Jargon, hochgeladen, wo man jetzt als Student seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann und sagen kann, wo man studiert und welches Fach man studiert, weil das für uns halt relativ interessant ist, um zu sehen, wie sich das jetzt entwickeln kann. Und dann heißt das im Prinzip nur, dass wir in dem Moment, wo wir wirklich mit der App online gehen, sagen, wir schreiben dir jetzt eine E-Mail, dass du eben weißt, dass es jetzt wirklich richtig losgeht. Wann es die App geben wird, ich sage mal Februar nächsten Jahres spätestens, kommt aber auch so ein bisschen drauf an, wie wir jetzt Unterstützung kriegen, A, von Investoren, die uns ein bisschen Geld geben, um das schneller zu bauen und B, auch noch von technisch versierten Leuten, die das mit uns zusammen machen wollen. Also sowohl Investoren als auch die Techniker, die da draußen sind, dürfen sich gerne nach der Sendung bei mir melden.
Sehr gut. Du hast mir auch schon verraten, dass also diese ganze Idee ist ja auf der Startup Week, die ja gerade mal eine Woche her ist, mehr oder weniger entstanden, beziehungsweise du hast die ins Spiel gebracht und hast dann eigentlich dein Team auf dieser Startup Week oder auf dem Startup Weekend erst gefunden. Das heißt, ihr kanntet euch vorher gar nicht und jetzt müsst ihr zusammenarbeiten.
Wir müssen natürlich nicht. Wir wollen. Wenn wir nicht wollen würden, dann hätten wir es aufgegeben. Jetzt haben wir beim Startup Weekend gewonnen. Das heißt dann natürlich so ein bisschen, wir sollten jetzt schon weitermachen, weil das natürlich ein sehr gutes Feedback ist und wir das auch eigentlich ausnutzen wollen. Startup Weekend funktioniert aber tatsächlich so, dass man da am Freitag hinkommt und jeder, der eine Idee hat, darf die dann präsentieren. Und dann können im Prinzip die anderen sagen, dass sie auch diese Idee toll finden und das zusammen machen wollen. Das heißt also, es ist wirklich eine ganz extreme Situation, dass man an einem Freitag um 19 Uhr oder so habe ich meine Idee präsentiert und um 20 Uhr hatte ich dann eben 5, 6 Leute in meinem Team, mit denen ich dann erstmal das Wochenende zusammengearbeitet habe. Und im Idealfall mache ich diese Firma jetzt mit denen für die nächsten 10 Jahre. Da braucht man natürlich ein bisschen Glück und ich glaube, ich hatte Glück. Ich habe ein sehr schönes Team zusammengefunden. Ich bin nämlich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, es sollen sich bitte bei mir nur smarte Leute melden. Und dann habe ich eben diese Leute gekriegt und die haben alle wirklich das erfüllt, was ich mir da gewünscht habe. Und insofern ist es bisher sehr angenehm mit denen. In Startups kommt es auch immer mal vor, dass man sich irgendwann nicht mehr so gerne hat und vielleicht der eine oder andere dann auch nicht auf Dauer mitmacht. Aber ich hoffe natürlich, dass das bei uns nicht so wird.
Dann drücke ich mal die Daumen, dass das alles klappt und dass dann auch spätestens im Februar also diese App da ist, wo ihr euch, wenn ihr Student noch seid, dann auch verdingen könnt, um bei einem Unternehmen ein bisschen Geld zu verdienen. Nicht nur mit Kaffee kochen, sondern mit dem, was ihr tatsächlich könnt. Wir haben euch auch nochmal die ganze Idee und den Christoph auf trackback.fritz.de verlinkt. Danke, Christoph.
Dankeschön. You and me, reflections of the way life used to be, reflections of the love you took from me.
Seit 10 Jahren macht er schon Musik. The Silent Panther, eben habt ihr ihn gerade mit Funk Bros gehört. Wenn es euch gefallen hat, dann geht mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn das ist Netzmusik und die gibt es kostenlos zum Runterladen. Und ja, den Link, den findet ihr im Blog zur Sendung. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal ausprobiert, ein Instrument ganz anders zu nutzen, als das eigentlich gedacht ist, aber trotzdem so zum Musik machen. Zum Beispiel kann man ja an der Elektronik von Synthesizern rumlöten oder so und dann mal schauen, wie sich das so anhört. Vielleicht habt ihr davon, wenn ihr es selber nicht gemacht habt, zumindest schon mal gehört. Oder wenn ihr das noch nicht gemacht habt und noch nicht mal davon gehört habt, dann könnt ihr das jetzt lernen. Und zwar beim elektronischen Musikfestival Worldtronics im Haus der Kulturen der Welt in der nächsten Woche. Was genau euch dort von Mittwoch bis Sonntag erwartet, darüber habe ich im Vorfeld der Sendung mit dem Festivalleiter Detlef Dietrichsen gesprochen und wollte wissen, unter welchem Motto das diesjährige Worldtronica Festival läuft.
Also diesmal haben wir sozusagen zwei unterschiedliche Themen gefunden, nämlich Teams und Tools. Wobei Tools im Prinzip bedeutet, dass Leute sich irgendwelche Werkzeuge suchen. Das können Musikinstrumente sein, es kann aber auch, weiß ich nicht, Spielzeug sein oder irgendwelche herumliegenden Alltagsgegenstände und die nutzen, um damit Musik zu machen. Das machen ja viele Leute gerade aus dem elektronischen Bereich, dass sie Geräte nehmen und dann irgendwie auseinanderbauen oder was weiß ich, gegen den Willen des Herstellers nutzen, indem sie was ganz anderes damit machen. Und da kommen teilweise ganz spektakuläre Resultate bei raus. Zu den Teams ist es halt so, das ist ja, elektronische Musik steht ja nicht ganz zu Unrecht in dem Ruf, so eine Geschichte zu sein für alleine vor sich hin puzzelnde Einzelgänger. Es gibt aber eben auch viele Leute, die gerade die Auseinandersetzung mit anderen Künstlern suchen und sich dann zusammenschließen, sei es eben einfach digital, virtuell übers Netz oder sei es auch, indem sie irgendwo hinfahren und Leute treffen und mit denen zusammen Musik machen.
Teams und Tools passt, finde ich, eigentlich auch ganz gut zu den Workshops, die ihr anbietet im Rahmen dieses Festivals. Unter anderem kann man zum Beispiel auch, das finde ich ganz spannend, Effektgeräte bauen. Brauche ich da irgendwelche Vorkenntnisse, wenn ich an so einem Workshop teilnehmen möchte?
Nicht wirklich. Also ich würde mal sagen, einfach Spaß an der Sache und Lust aufs Musikmachen mit eben Geräten und so eine gewisse Neugierde, das kann nicht schaden, aber man muss nicht studierter Elektroingenieur oder sowas sein.
Okay, abgesehen jetzt von Bauen von Effektgeräten, was kann ich sonst noch bei euch für Workshops belegen und kostet das was?
Nee, das kostet nichts. Gibt eine ganze Menge. Also man kann eine Einführung in Ableton Live beispielsweise machen oder in Logic, also zwei der am meisten verwendeten Musikproduktionsprogramme. Also wenn man ein richtiger, wie soll ich sagen, Anfänger ist oder Außenseiter und es noch nicht gemacht hat, ist das eigentlich eine super Sache. Wir haben selbst ein Programm für Kinder, wo man also lernen kann, Roboter zu bauen und solche Geschichten.
Roboter aus Zahnbürsten, wie ich schon gelesen habe. Ich finde das ganz putzig.
Genau, Roboter aus Zahnbürsten, das ist, das wird immer wahnsinnig gerne angenommen, dass dann Eltern zum Festival kommen und ihre Sachen sich da ansehen und ihren Interessen nachgehen und die Kinder so lange dann so solche Sachen machen.
Diese ganzen Workshops, die es gibt, finden ja im Rahmen von dem sogenannten Elektrofachmarkt statt. Da gehört aber ja noch ein bisschen mehr dazu. Was gibt's denn abgesehen von diesen ganzen Workshops noch?
Naja, der Elektrofachmarkt ist teilweise so eine Art Börse, wo sich Labels und andere Aktivisten, was weiß ich, Magazine etc. Präsentieren einfach, wo man also auch mal reinhören kann, reinschnuppern kann in irgendwelche aktuellen Produkte. Es gibt Live-Acts, Lucretia Dalt tritt auf beispielsweise und diverse DJ-Sets mit, was weiß ich, Strobokop und B.A. Schraa und noch ein paar andere kleine Überraschungen.
Das Ganze geht ja jetzt dann fünf Tage. Was ist
vier
so?
Vier Tage.
Mit, fängst du nicht schon am Mittwoch an, bis Donnerstag oder so? Bis Sonntag?
28., 29., 30., 1.
Ah, okay. Gut, trotzdem eine ganze Menge Tage. Was ist so dein persönliches Highlight vielleicht gerade von den Konzerten her auch? Weil denn da ist ja die Bandbreite doch ziemlich groß.
Naja, das darf ich natürlich als Festivalausrichter eigentlich nicht sagen. Man muss ja alle seine Kinder immer gleich lieb haben. ehrlich gesagt bin ich sehr gespannt auf diesen, auf den reinen Tools-Abend, wo also diese ganzen Frickler kommen, die irgendeinen Quatsch zusammengebaut haben und damit Musik machen, oder etwa die Frickstailers aus Buenos Aires, die, Guitar Hero Controller und ähnliche Sachen nehmen, um damit Musik zu machen, also quasi so ein Kinderzimmer-Equipment aufstellen und dann aber doch irgendwie eine sehr verrückte, nicht unbedingt kinderhafte Musik machen. Dann haben wir natürlich altehrwürdige, kann man schon fast sagen, große Namen dabei wie Felix Kubin, Zeitkratzer, Pierre Bastien, also ja, und wahrscheinlich wird dann irgendjemand die größte Neuentdeckung sein, den ich jetzt noch gar nicht auf dem Zettel habe.
Davon könnt ihr euch einfach mal selber überzeugen, und zwar beim Worldtronics Festival im Haus der Kulturen der Welt. Nächste Woche findet es statt. 30 € kostet ein Festivalpass und ein Tagesticket 10 €. Und wenn ihr einfach nur zum Elektrofachmarkt wollt am nächsten Samstag, dann könnt ihr da sogar umsonst hin. Mehr Infos bekommt ihr auch dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
This is my story that I've been recording while everyone else was outside in the crowd. I don't care if there's anyone out there when everything I need is right here, because I can hear what used to be clear, what used to be you. My ears. Oh.
Ich finde es einen ganz fantastischen Song, Ancient Lasers Directions. Ich habe ihn mir auch schon runtergeladen, denn das geht wunderbar. Ist nämlich Netzmusik und erschien auf dem Label Block Sonic im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Findet ihr auch einen Download-Link.
Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Was hat eigentlich diese große Koalition mit der Netzpolitik vor? Das klären wir gleich. Wir werden ja bald eine große Koalition aus SPD und CDU/CSU haben und noch wird über den Koalitionsvertrag verhandelt. Da geht es unter anderem natürlich auch um Netzpolitik und überraschend viele Themen, die in den letzten Jahren eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden sind, werden jetzt auf einmal diskutiert. Ob das jetzt eine rosige Zukunft in Sachen Internet verspricht, darüber möchte ich jetzt mit der Netzaktivistin und Politologin Anne Roth sprechen. Hallo Anne.
Hallo.
Bist du denn zufrieden mit den netzpolitischen Verhandlungen, so wie sie bislang gelaufen sind?
Das war jetzt eine rhetorische Frage, oder? Nee, natürlich überhaupt nicht. Aber dazu muss man sagen, dass bei der Aussicht einer großen Koalition, wo sich sowohl CDU als auch SPD in der Vergangenheit jetzt nicht immer so progressiv hervorgetan haben, bezogen auf das Netz, war das jetzt auch nicht zu erwarten, dass da was bei rauskommt, was ich ganz super finden würde. Es gibt ein paar Sachen, die sind natürlich zumindest schon mal was, das geringere Übel, also dass es überhaupt eine Unterarbeitsgruppe digitale Agenda gibt, könnte man sagen, ist super, könnte man auch sagen, dass das nicht schon längst selbstverständlich war. Dass zumindest im Gespräch ist, jetzt endlich ein Internetministerium einzurichten, wobei die letzten Meldungen eben auch gesagt haben, dass es dann vielleicht das doch wieder nicht mehr gibt. Das ist im Moment alles auch schwer zu beurteilen, weil eben der endgültige Stand nicht klar ist, weil zumindest die letzten Dokumente, die produziert haben, nicht allgemein zugänglich sind. Deswegen können wir uns im Moment nur auf das, was vermutlich dabei rauskommen wird, beziehen. Und das, finde ich, ist mehrheitlich nicht so großartig, aber es sind immerhin ein paar Sachen drin, die sind ganz okay.
Was sind denn das für Sachen, wo du sagst, die sind zumindest mal ganz okay, da haben sie sich endlich mal zumindest ein bisschen Gedanken gemacht?
Ja, wie gesagt, also die Aussicht auf ein Ministerium und einen eigenen Ausschuss ist ganz wichtig. Allerdings ist das auch ein sozusagen übereinstimmendes Ergebnis der Internet-Enquete gewesen. Deswegen wären sie darunter eigentlich schlecht weggekommen, aber wer weiß, ob wir das jetzt tatsächlich kriegen werden.
Warum hältst du denn ein Internetministerium für wichtig?
Weil ansonsten, und das ist im Moment ja auch tatsächlich noch so gut, wir haben jetzt dieses Dokument, dieser Unterarbeitsgruppe, und dann gibt es aber immer auch noch andere Teile, die Netzpolitik betreffen, die in anderen Arbeitsgruppen vorkommen, die bisher eben nur in diesen anderen Ministerien, also Innenministerium, Bildungsministerium, Wirtschaftsministerium, vor sich hin tingeln und wo die Vernetzung dessen übergreifend einfach nicht gegeben ist. Also der ganze Bereich Forschung, was bedeutet eigentlich das Netz für unseren Alltag, für das Jahr 2013, wie wirkt sich das aus? Das gibt es ja in der Form in Deutschland im Grunde nicht. Also wir haben ein Internetforschungsinstitut, das wird von Google finanziert, weil die Bundesregierung das bisher nicht als nötig erachtet hat, was schon ziemlich lächerlich ist. Das ist was, das steht jetzt in diesem Dokument drin, dass es geben soll. Was da nicht dabei steht, ist, wie viel Geld sie dafür ausgeben wollen. Insofern kann ich nur sagen, ich finde, das klingt ganz okay, aber letzten Endes müssen wir natürlich sehen, was dann dabei rauskommt, und ganz viele andere Sachen wieder, die Sie auch aufgeschrieben haben, die finde ich eher haarsträubend.
Bei den Verhandlungen ist da so ein bisschen auch der Überwachungsskandal der letzten Monate zu spüren, oder hat man so den Eindruck so, ach, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen unter den Tisch gefallen?
Also das ist da drin zu ahnen, kann man mal sagen, aber es ist nicht annähernd so da drin, wie das eigentlich sein müsste, was auch wieder nicht überraschend ist, wenn wir uns angucken, wie Innenminister Friedrich bisher damit umgeht oder Angela Merkel, also dass mit einer CDU-Regierung oder hauptsächlich CDU-Regierung das jetzt plötzlich 180-Grad-Wende gibt, erwartet ja leider auch niemand im Moment. Also ja, da stehen schon so ein paar Sachen drin, dass man da jetzt das Datenschutzabkommen zügig abschließen muss, aber in welcher Richtung, was da drin stehen soll, haben sie nicht aufgeschrieben. Da stehen natürlich diese ganzen fürchterlichen Dinge, Software made in Germany soll gefördert werden, als ob uns das jetzt tatsächlich helfen würde. Also sowas wie PGP, Verschlüsselungstechnologie, ist ja keine deutsche Software und deswegen nicht schlecht, und es gibt auch keinerlei Garantie dafür, dass irgendwas, was in Deutschland entwickelt wird, alleine deswegen besser wäre, oder diese deutschen und europäischen Ideen von Netzen, als wenn es den BND, der mit dem NSA zusammenarbeitet, nicht gäbe. Also das heißt, die grundsätzlichen Fragen werden da überhaupt nicht berührt, nämlich eigentlich vor was und wem schützt das, wenn wir hier ein deutsches Netz haben, jetzt mal abgesehen davon, ob das überhaupt realisierbar ist, aber so als Propagandainstrument würde ich sagen, wird das jetzt in den Raum gestellt. Und ob das aber irgendwen vor irgendwas schützt, wissen wir nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass es das nicht tut. Ich halte es auch für größtmöglichen Quatsch zu sagen, dass Software made in Germany irgendeinen Vorteil böte.
Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, wir schauen mal, ob eine rosige Zukunft in Sachen Internet vor uns liegt. Glaubst du denn, wir könnten auch mit der Großen Koalition eine rosige Zukunft haben? Oder hältst du es eher für schwierig?
Ich halte das für ganz schwierig, also jedenfalls, wenn ich mir das angucke, was da steht. Ich versuche ja jetzt, also nimmt mir niemand so richtig ab, vermute ich, aber mit einer gewissen Unvoreingenommenheit an dieses Dokument ranzugehen und habe mir jetzt verschiedene Sachen auch von Leuten, die das besser, also die zum Beispiel den aktuellen Stand kennen, den kenne ich ja nicht, auch nochmal durchgelesen und da stehen einfach viele Dinge drin, die sind entweder total vage oder ich finde sie tatsächlich schlecht, also oder aber ne, sehr propagandistisch aufgemacht. Also beispielsweise steht groß oben drüber schnelles und neutrales Netz für alle. Also wir wollen eine Netzneutralität und direkt darunter steht dann aber, dass im Grunde es genau das nicht geben wird, weil eben die Netzneutralität, Zitat, nicht von einer Vielzahl von Managed Services verdrängt werden soll. Das heißt, es wird Managed Services geben, das heißt, lässt sich da auch rauslesen beispielsweise, dass wir für Internettelefonie extra bezahlen müssen. Das heißt im Grunde ja auch ein Eingriff in die Netzneutralität. Das ist so ein Ding, was ich da wirklich überhaupt ganz negativ finde. Ein anderer Punkt beispielsweise nochmal Datenschutz ist, steht drin, nochmal jetzt auch zum NSA, sowas wie SWIFT und Safe Harbor Abkommen sollen nachverhandelt werden. Das sind Abkommen der EU mit den USA, wo Daten übermittelt werden. Und wo eigentlich jetzt erforderlich wäre, diese Abkommen sofort aufzukündigen und zu sagen, das machen wir nicht nach dem Stand der Dinge. Aber die sollen eben nur vorsichtig nachverhandelt werden. Da bin ich nicht besonders optimistisch. Die E-Gesundheitskarte soll ausgebaut werden. Die ist eine Katastrophe. Es gibt ganz, ganz viele Bezüge auf E-Government, der E-Perso und das Identitätsmanagement spielen eine große Rolle. Und das sind Sachen, die gerade auch wieder angesichts des NSA, also diese gesamte Digitalisierung auch von Behördenkommunikation, da müsste eigentlich ein großes Fragezeichen im Moment dran sein, weil die gesamte Infrastruktur dafür im Moment niemand so richtig beurteilen kann, ob das auch abgehört wird und wie dann da das geschützt werden kann und soll oder ob das Interesse meinetwegen auch der Innenbehörden ist, dass das passiert. Das finde ich momentan sehr, sehr heikel, dass sehr viel mehr solcher persönlichen Daten digital weitergegeben werden sollen. Also das sind so Dinge, die finde ich extrem problematisch, muss ich sagen. Dann gibt es den ganzen Bereich Bildung, der natürlich auch eine große Rolle spielt. Da sind auch so ein paar hübsche Schmankerl drin. Also alle Kinder und Schüler und so sollen...
Alle sollen ja Tablets bekommen, ne?
Sollen Tablets bekommen. Dafür wollen sie 500 Millionen ausgeben. Ich habe keine Ahnung, ob das eine realistische Zahl ist. Wenn ich mir angucke, der Stand der Dinge, also ich habe selber Schulkinder, und die Rechner, mit denen die arbeiten, ich fürchte, da werden ihnen mobile Geräte alleine nicht helfen. Da klar steht auch drin, die Medienkompetenz für Lehrerinnen und Erzieherinnen soll ausgebaut werden. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Netze an den Schulen alleine schon es gibt da keine Leute, die betreuen. Die Schulen haben kein Geld dafür, Hard- und Software up-to-date zu halten. Sie haben auch keine Open-Source-Software. Sie haben auch kein Wissen darüber, wie man sowas betreuen und handhaben kann. Und jetzt kann natürlich eine große Koalition sagen, ja, das wollen wir alles schöner machen, aber Bildung ist natürlich auch Ländersache. Ja, das heißt, das müssen die Länder und vor allen Dingen auch die Kommunen finanzieren und wie das Problem gelöst werden soll. Also da stehen viele schöne Dinge drin und die Realität vor Ort, die klafft so unglaublich weit davon, also ist so weit davon entfernt, dass ich das also auch wirklich nur für Schönrederei halte. Ich sehe nicht, wie das gelöst werden kann.
Anne Roth sieht also leider nicht in eine rosige Zukunft in Sachen Internet. Sie ist zumindest skeptisch, was also alles an Plänen umgesetzt werden wird, die zumindest erstmal vielleicht nicht schlecht klingen. Wir halten natürlich euch bei Trackback auf dem Laufenden, wie es weitergeht in Sachen Netzpolitik und großer Koalition. Wenn ihr euch noch mal ein bisschen ausführlicher informieren wollt, könnt ihr auch einen Blick ins Blog zur Sendung werfen. Trackback.fritz.de. Da haben wir euch weitere Stimmen dazu reingepackt. Anne, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ciao.
Tschüss.
Bringt einfach nicht, sich mit der Frage rumzutreiben, wo Bad Panda Records ständig diese schönen neuen Künstler herbekommt. Stattdessen sollte man sich also einfach mal freuen, dass es so ist. Neuestes Mitglied ist Terriers aus Dublin in Irland und die Jungs machen wirklich wahnsinnig guten Minimal Dub Electro und haben mit For You den Song, den ihr eben gerade gehört habt, also meine erste Kostprobe abgeliefert, wie das so alles klingen kann. Und wenn es euch gefallen hat, dann geht doch mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da bekommt ihr nämlich den Download-Link dazu und ich verspreche euch, wir werden die Terriers mal schön im Auge behalten. Man könnte ja fast verdrossen sein, wenn man an die ganzen Skandale denkt, die es in der letzten Zeit irgendwie ums Netz gegeben hat. Massenhafte Überwachung, Untergrabung der Netzneutralität und so weiter. Das zeigt aber auch, dass das Netz allgegenwärtig geworden ist. Und auf der Konferenz Netzkultur von den Berliner Festspielen und der Bundeszentrale für politische Bildung will man auch das Netz verteidigen, es verstehen und auch andere Leute anregen, es mitzugestalten. Am 30. November soll es dann soweit sein. Da ist der erste Teil der Netzkulturkonferenz und auch ihr könnt ein Teil davon sein. Was euch da genau erwartet, darüber möchte ich jetzt mit der Kuratorin der Veranstaltung, Nicola Richter, sprechen. Hallo Nicola.
Hallo.
Ist dann die Netzkulturkonferenz so eine Veranstaltung, bei der Entwicklung des Netzes eher besprochen werden oder so eine Hands-on-Veranstaltung, wo ich auch aktiv mitgestalten kann?
Also das wird dezidiert beides sein. Also es ist so eine Mischung von Bestandsaufnahme und auch nach vorne blicken. Also wir sind in einer Zeit der Krise des Netzes und unser Untertitel heißt auch Freunde des Internets, was bedeutet, wir wollen diese Utopie nicht aufgeben und alle Vorträge, unter anderem von der Autorin Julie C. oder auch von Frank Schirmacher, werden sich damit beschäftigen, inwiefern wir diese Utopie denn vielleicht neu denken können. Gleichzeitig soll es aber auch darum gehen, wie können wir denn im Alltag unser Handeln auch konkret verbessern oder was können wir lernen? Also es gibt Workshops, zum Beispiel eine Krypto-Party, wo man Verschlüsselungstechnologien kennenlernt. Man kann remixen mit der Band Uma. Man kann gleichzeitig auch einen Blog sich selbst aufsetzen, sodass man dann praktisch auch schon losbloggen kann am Tag der Konferenz.
Das heißt, ihr züchtet jetzt sozusagen eine kleine neue Generation an Bloggern und Internetverliebten ran auf eure Konferenz.
Naja, wir hoffen eigentlich, dass es, dass die Leute kommen, die in diesen Debatten schon drin sind und dass die sich austauschen mit den Leuten, die vielleicht noch ganz viele Fragen haben. Also wir wollen schon, dass es Diskussionen gibt. Wir auch die Vortragenden, die eingeladen sind, auch die Künstler, die eingeladen sind. Also es geht dezidiert auch darum, wie sich Künstler sozusagen zum Netz stellen. Die sind manchmal eher auf der Seite, dass sie sagen, das Internet ist die definierende Macht. Zum Beispiel ein Designer, Stefan Thiel, der so Interfaces baut. Andererseits gibt es auch zum Beispiel eine DJ, Helena Hauf, eine Produzentin aus Hamburg, die auch im Berghain am Abend vorher auflegt, die sagt, naja, ich bin nicht auf Facebook, weil ich mir ein anderes, freieres Internet wünsche. Mhm. Also wir versuchen, diese Diskussion loszukriegen, die in der Kultur oft noch gar nicht so geführt wird, in der Kulturszene.
Wie hat denn die Digitalisierung und die Verbreitung des Internets überhaupt die Kunst- und Kulturszene verändert in den letzten Jahren?
Also meiner Meinung nach massiv. Ich glaube, man muss halt unterscheiden, wie ist das sozusagen auf der Produktionsseite, auf der Vertriebsseite, auch auf der Seite, wie stelle ich mich im Internet dar, wie nutze ich das Netz als Künstler, als Künstlerin, als Kulturschaffender, und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die Kultur konsumieren. Ich glaube, fast alle, die jetzt vielleicht am Radio sitzen, haben ein mobiles Gerät, mit dem sie auf der Straße entweder Musik hören oder auch Facebook lesen. Das heißt, unsere Konsumhaltung ist schon wahnsinnig digitalisiert worden, und darüber müssen wir halt auch sprechen, was bedeutet das und wie gehen Künstler damit um, also wo kann man sich vielleicht abgrenzen und welche Fragen stellen sich dann auch.
Ihr habt ja auch eine Veranstaltung, wo mal so ein 3D-Drucker demonstriert wird. Hat das auch was mit Kunst zu tun?
Gut, so ein 3D-Drucker kann ja ganz viele verschiedene Sachen drucken. Der braucht halt eine Vorlage. Wenn die Vorlage etwas Künstlerisches ist, kann der dann das nachdrucken. Aber der Drucker ist ja sozusagen, macht ja perfekte Kopien, sage ich mal. Also es ist sozusagen hier natürlich eher die Frage, wie gehen wir auch mit diesen ganzen verschiedenen neuen Formen der Verbreitung um, Kopien, Sampling, frei zugängliche Bauanleitungen, solche Dinge. Also das wird sicherlich im Gespräch mit dem Markus Schubert von der Raumfahrtagentur, das ist so ein Hackerspace in Berlin, der eben den 3D-Drucker mitbringt und sich dahin stellt, und man kann ihn alles fragen, das wird er sicherlich erklären.
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich habe natürlich schon auf der Webseite auch mal gestöbert, was noch alles so ist an Veranstaltungen gibt. Und es klingt ganz, ganz toll. Die erste Runde der Netzkulturkonferenz geht also nächste Woche Samstag in die erste Runde im Haus der Berliner Festspiele. Ein Tagesticket kostet 20, ermäßigt 15 Euro. Und am 18. Januar und 22. Februar gibt es dann noch weitere Netzkulturkonferenzen zu den Themen Gemeinschaft und digitale Identitäten. Mitverfolgen könnt ihr das Ganze auch im Netz unter dem Hashtag NK1314. Nicola, vielen, vielen Dank und viel Erfolg.
Gerne, danke schön.
Ciao.
Tschüss.
Thank you.
Sweetplay, die machen es genau richtig. Statt seitenlange Promotexte ins Netz zu stellen, in denen minutiös die ganze Bandgeschichte aufgelistet ist, lassen die Franzosen Musik einfach mal für sich sprechen. Das muss reichen und es reicht auch. Nicht umsonst tummeln sich nämlich Sweetplay seit langem in den Top-Plays von Yamendo. Unter anderem auch mit Nothing Reacted, den Song, den ihr gerade eben gehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, geht ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's einen Link zum Download.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Wir stellen euch ja jede Woche bei Trackback einen Blogger vor und eben auch seinen Blog, logisch, klar. Wir überlegen uns da aber nicht einfach irgendwen und holen uns da irgendwen einfach in die Sendung rein, sondern wir lassen uns immer den aktuellen Blogger privat vom Blogger privat der Vorwoche vorschlagen. Und letzte Woche war hier der Concept Artist Duke An zu Gast. Der entwirft so Figuren und Spieleumgebung für Browser Games und hat sich bei Trackback noch mehr Künstler gewünscht.
Ja, dann würde ich gern den Maximilian Prüfer vorschlagen. Also mit dem habe ich super viel gezeichnet, aber der macht jetzt so ganz abgefahrene Sachen. Er kann zum Beispiel der Druckverfahren entwickelt, wo er zum Beispiel Regen abdrucken kann.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr abgefahren. Da wollte ich natürlich unbedingt mehr drüber wissen und deshalb ist Max Prüfer jetzt bei mir am Telefon. Hallo Max.
Hallo Theresa.
Jetzt musst du aber mal erklären, wie das also funktioniert, wie man Regen auf Papier drucken kann.
Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also das hat ziemlich lange gedauert, dieses Druckverfahren zu entwickeln. Also jetzt insgesamt schon über 4 Jahre. Und ich habe mir dann angewohnt, irgendwann nicht mehr zu verraten, wie ich es mache. Also im Prinzip kann man sagen, dass es halt so ein dynamisches Abdruckverfahren ist. Also es gibt ja Hochdruck und Flachdruck und Tiefdruck. Und die Besonderheit an dem Druckverfahren von mir ist, dass es quasi ein Bewegungsabdruckverfahren ist. Das heißt, die Fläche, die mit der Druckfarbe imprägniert ist, die wird dadurch verdrängt.
Ah, man sieht ja nämlich noch viele ganz andere verrückte Sachen auf deiner Seite. Und zwar zum Beispiel auch Schnecken, die durch Salz kriechen. Daraus ist auch irgendwie ein Kunstwerk entstanden. Und Spinnen und Fliegen und deren Netze und so. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, also so mit der Natur zu arbeiten, aber ja gar nicht jetzt direkt sozusagen die Natur selbst abzubilden?
Also du meinst, wie ich darauf gekommen bin, mit den Lebewesen zu
genau,
arbeiten?
Genau, genau.
Das ist eigentlich in einem Auslandssemester in Italien passiert. Da habe ich Radierungen gemacht und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, also Taubenkrallen abzuradieren. Und das ist eine traditionelle Drucktechnik. Und mit der habe ich dann habe ich da weitergedacht und es war mir dann nicht fein genug und dann habe ich halt immer weiter geforscht und geguckt, wie kann ich das machen. Und irgendwann bin ich dann eben auf die Naturdirektstudie gekommen und seitdem arbeite ich mit der.
Verrückt. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwas mit Lebewesen machst und Kunst machst, was machst du sonst?
Also eigentlich nicht viel anderes.
Ich frage deshalb, weil der Duke hat mir ja gesagt, er würde mit dir zusammen zeichnen. Das klang für mich also, du lebst jetzt nicht alleine nur von diesen wunderschönen Lebewesen, Kunstwerken, Druckverfahren, die du da auf deiner Seite drauf hast.
Nee, also ich hab früher tatsächlich mit dem Duke sehr viel gezeichnet. Es ist auch total nett, dass der Duke mich vorgeschlagen hat, weil der mir auch sehr viel beigebracht hat über Zeichnungen. Und also ich habe so ein klassische Naturstudien mache ich und aber immer mit dem Ansatz jetzt nicht das aus der Biologie heraus zu verstehen, sondern was mir halt während dem analytischen Medium Zeichnung, was mir da passiert, irgendwie für mich selbst rauszufinden, was hat das mit mir selbst zu tun. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, das ist auch leider nicht auf meiner Seite davon, aber das mache ich sonst so.
Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Denn ich habe es tatsächlich nicht verstanden.
Okay, wie soll ich das erklären? Das ist echt sehr schwierig. Vielleicht lässt sich es mit den Druckmethoden, das ist im Endeffekt das gleiche innere Verfahren, vielleicht besser verstehen. Also ich versuche halt immer das, was ich halt sehe und beobachte, halt auf mich selbst oder auf den Menschen irgendwie zu übertragen oder davon irgendwie ableiten zu können. Also vorhin hast du die Schnecken angesprochen, die sind nicht über Salz gelaufen, sondern in einem Salzkreis. Und da wollte ich quasi einfach nur herausfinden, wie verhält sich ein relativ primitives Lebewesen in einem bestimmten Raum. Also wie agiert es da drin? Und ich versuche halt dann eben auch so Parallelen für mich zu sehen, wie verhält sich jetzt der Mensch, der jetzt nicht so programmiert ist in dem Sinne, aber der dieselben basalen Züge hat, irgendwie in seinem Lebensraum. Und das interessiert mich einfach.
Wann ist deine nächste Ausstellung? In Berlin?
In Berlin leider noch. Ich würde gerne mal in Berlin ausstellen, aber bisher hat sich noch keiner gemeldet. Die nächste Ausstellung, das weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt gerade zwei Angebote und da muss ich gerade so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich überlege, ob ich das nicht ein bisschen verändere, was ich momentan mache, und muss ich mal gucken.
Ich finde es nämlich echt super spannend und ich würde da gerne auch noch irgendwie mehr drüber erzählen. Also wer jetzt hier irgendwie gerade zuhört, Max Prüfer möchte bitte auf meinen Wunsch eine Ausstellung in Berlin machen.
Ja,
das ist sehr nett. Max, damit kommen wir jetzt auch schon zur Kurzfragerunde. Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, sonst was Accounts hast du insgesamt?
Ich glaube 3.
Hardcore oder Casual Gamer?
Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Am liebsten beides.
Was denkst du, wenn du später deine Einträge auf deiner Seite nochmal siehst?
Interessant.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Wikipedia.
Was ist das nächste Blog, Podcast, was auch immer aus dem Netz, was wir hier nächste Woche unbedingt vorstellen müssen?
Also, was ich persönlich sehr interessant finde, also das ist der Felix Beyer. Den habe ich kennengelernt, weil ich, als ich beim Arzt war, in der Zeitung gelesen habe, und den habe ich dann angeschrieben. Das ist ein unfassbar interessanter Biologe und ist auch eine sehr lustige Person. Den würde ich gerne vorschlagen.
Okay, das klingt schon mal super. Wenn der jetzt aus irgendwelchen Gründen keine Zeit oder Lust oder was auch immer hat, hättest du noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, also mein zweiter Vorschlag wäre das Fotomagazin Der Greif. Das sind Freunde von mir und ich habe die Entwicklung von denen mitbekommen. Die haben jetzt gerade 5-jähriges Jubiläum. Und die haben wirklich ein sehr eigenes Projekt, das sie eigentlich fast nur sich von sich selbst finanzieren oder von Sponsoren und sehr, sehr viel daran arbeiten, und das ist wirklich gut.
Okay, also keine Vetternwirtschaft hier, das ist wirklich gut.
Nee, das ist wirklich gut.
Sehr schön. Dann bin ich sehr gespannt, wer also nächste Woche hier das Rennen machen wird. Hab ich dir noch vergessen, irgendeine Frage zu stellen?
Nee.
Oh, das ist ja fantastisch. Das heißt, das muss im Großen und Ganzen doch ein sehr rundes Interview gewesen sein.
Ja.
Fantastisch. Max, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank und einen schönen Abend auch.
Ciao.
Tschüss.
Stories, so viel Tipps, die ich hör. Mach doch mal besser eher so oder vielleicht so noch viel mehr. Dein Name ist eher schwierig, lässt sich nicht so gut greifen. Deine Musik ist viel zu wirklich, du musst eher mehr steil gehen. Vielleicht machst du besser Songs über Dubstep Beats, was jetzt zieht. Packst deine Band in Kostüme und sagst ihnen, tanz zum Beat, Choreografie. So und sowas wie man bloß verdient, wie tief du gehst oder was du sagst, ist doch so naiv. Es geht viel eher nur darum, dass man besonders ist, dass man den anderen Artist was voraus hat, Avantgarde ist, ich verrate es. Ich hab einen hohen Anspruch und will Bühnen spielen. Nur ist es so, dass mir egal ist, wie viel ihr an mir verdient. Ich weiß, da draußen gibt es Menschen, die das auch verstehen. Und für den Rest, ihr seid auch nur Menschen, ihr werdet schon sehen. Und egal, was man mir sagt, eine Nachricht sticht heraus. Doch ihr richten sich meine Werte und führen mich geradeaus. Denn egal, was man mir sagt, der Mai schrieb mir die großen News. Dabei
dabei war alles schon bereit, dass ich nur losziehen muss. Ich war nicht vorbereitet, dass die Seele so weh tut. Jetzt fühl ich blau, so blau, Mai und Mai. Egal was man mir sagt, der Mai schrieb mir die großen News. Dabei war alles schon bereit, dass ich nur losziehen muss. Ich war nicht vorbereitet, dass die Seele so weh tut. Jetzt fühl ich blau, so blau, Mai und Mai. Wahrscheinlich bleibt ein Hauch von deinem Geist in meinem Song. Nur als Havarie, falls dich man nicht mehr weiß, woher ich komm. Und ich denk, scheiß doch auf die Form, reiß die Leine deiner Mom. Folg dem Fluss in Richtung Hauptstadt, reih dich ein in den Beton. Lass es zu, dass es dich formt. Werd ne Hure dieses Business und gib nur nichts mehr auf morgen, sondern nur noch auf dein Image. Ich will nichts mehr tun als singen und widme dir jeden Song. Denn egal wo du auch hin bist, du hast viel mit dir genommen. Egal was man mir sagt, nur du zeigst mir, was das wert ist. Mir ist egal, wie lange ich brauche, solange alles von meinem Herz ist. Denn egal was man mir sagt, der Mai schrieb mir die großen News. Dabei war alles schon bereit, dass ich nur losziehen muss. Ich war nicht vorbereitet, dass die Seele so weh tut. Jetzt fühl ich blau, so blau, Mai, oh Mai. Egal was man mir sagt, der Mai schrieb mir die großen News. Dabei war alles schon bereit, dass ich nur losziehen muss. Ich war nicht vorbereitet, dass die Seele so weh tut. Jetzt fühl ich blau, so blau.
Der Song heißt zwar Mai, wir haben trotzdem November, ist aber auch ganz gut, denn dann kommt Simon Grohe diese Woche morgen zu Unsigned, der Show für Band ohne Plattenvertrag, hier ab 18 Uhr am Sonntag mit Christoph Schrag. Da wird er dann noch ein bisschen mehr von seinen Songs zum Besten geben. Und jetzt habe ich aber totalen Mist erzählt, denn Christoph ist im Urlaub. Morgen macht das der Golo Schmied, aber natürlich Simon Grohe ist trotzdem zu Gast und außerdem kommt auch noch die Band Secondhand Hero vorbei, die machen so Post-Hardcore, also es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, morgen ab 18 Uhr. Unsigned, die Show für Bands ohne Plattenvertrag, und Trackback ist damit auch wieder am Ende angekommen für diese Woche, und da waren wir gerade schon beim Thema Urlaub. Ich werde mich auch in den Urlaub verabschieden und die nächsten Wochen wird hier Markus Richter wieder hinter Mikrofon stehen, von daher wünsche ich euch auch eine schon mal gute Weihnachtszeit und wir hören uns dann irgendwann bald wieder zum Ende des Jahres im Radio und wir sehen uns im Netz. Macht's gut!
Ein Podcast von fritz.de.